Guten Morgen. Noch kurz Grüße von Cary Green. Andreas hatte mit ihm Kontakt und er wollte die Gemeinde ganz, ganz herzlich grüßen lassen. Er scheint nicht den schlechtesten Eindruck von uns mitgenommen zu haben, wenn er herzlich grüßen lässt. Und noch eine kurze zusätzliche Ansage. Haben wir am Montag schon kurz gehört. Und zwar am Sonntag, dem 29.03. um 16 Uhr werden wir eine Gemeindestunde haben. Vielleicht können wir das nächstes Mal dann auch auf die Folie packen. Okay, dann einmal diejenigen, die eine Bibel in gedruckter Form dabei haben, bitte nehmt die einmal zur Hand. Es ist okay, das ist eure, die dürft ihr anfassen. Und schlagt die einfach mal, so gut ihr es könnt, etwa in der Mitte auf. Jetzt, je nachdem, wie ihr aufgeschlagen habt, seid ihr etwa im Buch der Sprüche gelandet. Würde ich mal bei den meisten vermuten. Es ist immer ein bisschen schwierig jetzt zu sagen, was in den Bibeln passiert, die noch viele zusätzliche Anmerkungen haben. Aber so, wenn man eine Bibel hat, die hauptsächlich den Text abbildet, müsste man irgendwo so in dem Bereich landen. Und dann lasst mal da irgendwo einen Finger drin oder ein Lesezeichen. Und dann schlagt mal bitte das erste Kapitel von Matthäus auf. Und jetzt haltet euch das mal so etwa vor Augen, wenn ihr jetzt so mal quer reinschaut. Wie viel von der Bibel durch Teile eingenommen werden, die vor Matthäus stehen, also die zum Alten Testament gehören. Wenn wir es so abschätzen, können wir sagen, es sind 2/3 bis fast schon 3/4, die Altes Testament sind. So, und wenn wir jetzt sagen, als Christen ist es ja eine ganz selbstverständliche geistliche Disziplin, regelmäßig in der Bibel zu lesen. Und wenn wir jetzt noch zusätzlich unterstellen, dass wir die Bibel etwa gleichmäßig lesen, dann verwenden wir quasi 2/3 bis 3/4 unserer Bibellesezeit damit, im Alten Testament zu lesen. Dann ist es halt umso wichtiger, dass wir das, was Gott im Alten Testament sagt, auch richtig einordnen können. Es ist bei vielen Christen so, dass man, wenn man ein bisschen bohrt, schnell merkt, dass da eigentlich doch eine kleine oder auch größere Unsicherheit ist, inwieweit man die Sachen denn jetzt auf sich beziehen soll. Und es ist auch nicht selten, dass da falsche Vorstellungen verbreitet sind, die nicht dem entsprechen, was Jesus und seine Apostel darüber gesagt haben. Und dieses Thema wollen wir uns heute anschauen und da ein bisschen Klarheit reinbringen, wie wir damit umgehen können. Ich bitte euch jetzt, Matthäus 5 aufzuschlagen. Wir gehen weiter in der Bergpredigt und sind mittlerweile bei Vers 17 angelangt. Ich lese es heute so erst einmal bis Vers 20 durch und dann schauen wir uns Stück für Stück die Verse an. Meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wer nun eins dieser geringsten Gebote auflöst und so die Menschen lehrt, wird der Geringste heißen im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, dieser wird groß heißen im Reich der Himmel. Denn ich sage euch, wenn nicht eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer bei weitem übertrifft, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Nochmal Vers 17, meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. Eins ganz wichtig und vorweggenommen, wenn wir heute vom Gesetz reden, dann ist da nicht ein staatliches Gesetz mit gemeint oder die Gesamtheit der staatlichen Gesetze, sondern die Gebote, die Gott seinem Volk Israel durch Mose gegeben hat und in ausgeweiteter Bedeutung dann auch das gesamte Alte Testament. Wenn Jesus hier sagt, meint nicht, dann greift er voraus auf das, was er gleich ab Vers 21 sagen wird. Ab hier widerspricht Jesus nämlich einigen verbreiteten jüdischen Lehren, wie man leben soll. Und da könnte man jetzt natürlich tatsächlich auf die Idee kommen, Jesus ist gegen die Gebote, die Gott Israel durch Mose und die Propheten gegeben hat. Aber Jesus sagt hier ganz deutlich, dass das nicht so ist. Später war es so, dass viele der Juden, die nicht auf ihn hören wollten, ihm und seinen Nachfolgern genau das vorgeworfen haben. In der Apostelgeschichte sagen falsche Zeugen gegen Stephanus aus, dass er gegen das Gesetz reden würde und dass auch Jesus die von Mose überlieferten Gebräuche verändern wollte. Aber es ist wichtig, da steht drüber, falsche Zeugen haben das ausgesagt. Das heißt, es entspricht nicht der Wahrheit. So, und jetzt steht im Gegensatz zu dem Auflösen, wo Jesus gesagt hat, nein, das mache ich nicht, ich löse das Gesetz nicht auf, das Wort erfüllen. Und da wollen wir uns jetzt ein bisschen Gedanken machen, was bedeutet erfüllen? Es gibt da ganz unterschiedliche Vorschläge. Ich führe einfach mal einige auf, zum Beispiel zum Gesetz hinzufügen, das Gesetz mit einem neuen Gesetz ersetzen, das es übersteigt, das Gesetz durch den Geist der Liebe ersetzen, die Gültigkeit des Gesetzes bestätigen, die Anforderungen des Gesetzes vollkommen ausleben, anderen die Kraft geben, das Gesetz zu erfüllen, die prophetischen Aussagen des AT erfüllen. Alles Ideen, die Leute so haben, was dieses Erfüllen so bedeuten könnte. Viele bis alle von den Vorschlägen, die ich gerade weitergegeben habe, scheitern an zwei Punkten, die eigentlich ganz klar und unausweichlich als Tatsachen auf der Hand liegen. Erstens, erfüllen steht im Gegensatz zu auflösen. Wer das in Vers 17 noch nicht versteht, obwohl es ganz klar als Gegensatz formuliert ist, bekommt da noch Nachhilfe in Versen 18 und 19. Und das zweite Problem, man missachtet die Situation, in der Jesus das gesagt hat und legt Ereignisse hinein, die später passiert sind. Das sind dann vor allem Jesu Kreuzestod, die Bekehrung der Heiden, das Apostelkonzil und die Theologie von Paulus. Aber all das hat Jesus naturgemäß noch nicht im Blick, wenn er hier in Matthäus 5, Vers 17 spricht. Den Vers müssen wir im Zusammenhang mit Jesu Lehre verstehen, weil es auch um Jesu Lehre geht, die hier qualifiziert wird. Und wenn wir jetzt mal anfangen, das Erfüllen hier in Bezug zu setzen, ist es natürlich sinnvoll, einfach bei Vers 21 anzufangen, die ja im direkten Zusammenhang zu unseren Versen stehen und wozu 17 bis 20 quasi der Vorspann ist. Und dort wird deutlich, wenn wir diese ganzen Verse betrachten, dass Jesus einen anderen Schwerpunkt legt, als es zu seiner Zeit üblich war. Nämlich nicht kleinlich, oberflächlich in der Interpretation, wie bei den Schriftgelehrten der Pharisäer, die dann auch gegebenenfalls clevere Ideen hatten, wie man die Gebote legal umgehen kann, weil sie ja immer nur auf die oberflächliche Bedeutung geachtet haben. Weg von diesem System der Bibelauslegung geht Jesus hin dazu, dass er ein Herz betont, das danach strebt, den Sinn des Gesetzes zu erfüllen und sich von Güte, Gerechtigkeit und Demut prägen zu lassen, so wie es auch die Propheten immer wieder betont haben. Ich weiß nicht, ob sich manche vielleicht noch daran erinnert haben, dass ich, das ist jetzt echt schon länger her, mal über Erfüllen gepredigt habe und da mit verschiedenen Gefäßen hantiert habe. Ich habe dann irgendwie im Nachhinein so gesteckt bekommen, dass es wohl zum Teil nicht so gut aufgenommen wurde, deswegen hole ich das jetzt nicht nach. Es dürfte mir ja auch nicht böse sein, dass ich jetzt nichts weiter tun kann, um die Predigt interessanter zu gestalten, wenn das ein Flop war. Was ich damals deutlich machen wollte mit diesen Gläsern, dass man da ganz gut und deutlich sehen kann, ist das Glas voll oder ist es nicht voll? Und dann gab es dieses eine Glas, das ich verborgen hatte, wo man von außen den Füllstand nicht erkennen konnte, wo ich was reingeschüttet habe und man gedacht hätte, ja, das Glas ist jetzt voll, weil man, soweit es sehen konnte, war alles vollgefüllt, aber dann ließ sich da noch mehr reinfüllen und man hat gesehen, okay, es war vorher noch nicht voll. Es ging damals vor allem um Prophezeiungen. Bei einer echten Prophetie kann man das gut unterscheiden. Es wird einfach nur angekündigt, was weiß ich, Nebukadnezar wird Tyrus erobern. So, wenn der Prophet die Aussage macht, wenn Jesaja die Aussage macht, ist das Glas zunächst einfach mal komplett leer. Es ist noch nicht passiert. Das ist nicht erfüllt, das ist für uns alle verständlich. Das Glas ist in dem Moment voll, wo Nebukadnezar tatsächlich seinen Damm über das Mittelmeer baut und die Stadt einnimmt. Das Glas ist voll, die Aussage ist erfüllt. Schwieriger ist es bei so Aussagen wie Hosea 11, Vers 1, wo einfach steht, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Und da würde man sagen, als Zeitgenosse Hoseas, ja, das stimmt, Israel ist der Sohn Gottes. Und das war in der Situation auch nicht anders zu verstehen. Und Gott hat uns tatsächlich aus Ägypten herausgerufen. Da würde man sagen, die Aussage ist nicht leer, sondern die ist tatsächlich passiert. Das Glas ist eigentlich voll. Aber das ist so ein Sinn von, wir denken, sie wäre voll. Denn die volle Erfüllung finden wir dann, wie Matthäus den Vers später anwendet, darin, dass Gott auch Christus aus Ägypten gerufen hat. Das heißt, der volle Sinn war noch nicht erfüllt. Und ähnlich können wir das quasi betrachten, wenn die Pharisäer Gebote nur der oberflächlichen Bedeutung nach erfüllt haben, dass es nicht wirklich voll war und dass der wahre Sinn eben nicht erfüllt worden ist. Und in diesem ganzen Zusammenhang ist es so wichtig, diese Beobachtung, die man immer wieder anstellen kann, dass Jesus und seine frühen Nachfolger sich als diejenigen verstanden haben, die das Gesetz in Wahrheit erfüllen. Und in diesem Zusammenhang stehen auch die zusammenfassenden Aussagen Jesu zum Gesetz, wenn er sagt: Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Denn darin besteht das Gesetz und die Propheten. Also es geht darum, von diesem oberflächlichen Denken hinzukommen, von dem Sinn. Was will das Gesetz denn eigentlich? Oder die Aussage, an diesen zwei Geboten, nämlich Gott und die Mitmenschen zu lieben, hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Und wer so mit dem Gesetz umgeht, der erfüllt es. Während also die Pharisäer den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen haben, hat Jesus Orientierung, Richtung und tiefe Einsicht für den Umgang mit dem Gesetz gegeben. Ich lese weiter, Vers 18. Denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wenn Jesus sagt, wahrlich, ich sage euch, das ist quasi wie eine Betonung von dem, was jetzt gleich folgt, so nach dem Motto, Achtung, das ist jetzt wichtig, bitte jetzt gerade mal nicht schlafen. Wahrlich, ich sage euch, Jesus hat schon klar gemacht, dass er das Gesetz nicht auflöst. Und jetzt sagt er, dass nichts davon vergeht. Jesus erwähnt hier so Zeichen, die oft für die Bedeutung keine oder kaum eine Rolle spielen. Und was er damit deutlich machen will, ist, dass selbst die kleinsten Details gültig sind. Und wenn er sagt, bis alles geschehen ist, dann meint er alles, was durch das Gesetz und die Propheten beschrieben ist, also die Voraussagen des Alten Testamentes. Also bis alle Voraussagen des Alten Testaments eingetreten und in diesem Sinn erfüllt sind, bleiben auch seine Gebote gültig. Wenn Jesus von der Erfüllung des Gesetzes spricht, meint er also zwei Dinge. Zum Ersten, dass man wahrhaftig die Gebote Gottes einhält, und zum Zweiten, dass die Prophezeiungen des Alten Testaments alle eintreten werden. Das ist beim Erfüllen beides im Blick, und je nach Stelle ist der Akzent eher auf der einen oder auf der anderen Sache. Ich lese Vers 19. Wer nun eins dieser geringsten Gebote auflöst und so die Menschen lehrt, wird der Geringste heißen im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, dieser wird groß heißen im Reich der Himmel. Jesus leitet diesen Satz jetzt mit wer nun ein. Das heißt, er leitet etwas ab von dem, was er vorher schon ausgesagt hat. Und hier wird jetzt deutlich, worauf Jesus hinaus will, wenn er von den geringsten Zeichen und Strichlein geredet hat, nämlich auf Gebote, die wir oder vielleicht auch die Leute damals für verhältnismäßig gering halten. Und diese Frage, die gab es durchaus schon vor Jesus, in der ich erspare euch jetzt die jüdische Tradition dazu, auch angesichts der Zeit. Auf jeden Fall dieser Gedanke, dass es gewichtigere und kleinere oder unbedeutendere Gebote gab, der ist nicht unbedingt neu. Aber gerade bei Jesus wird diese Sache doch besonders deutlich und besonders wichtig, eine gewisse Gewichtung der Gebote. Und zwar auf die Frage nach dem höchsten Gebot, die an ihn herangetragen wird, dem verweigert er sich nicht, sondern er sagt, das wichtigste Gebot ist die Liebe zu Gott, gefolgt von der Liebe zu den Mitmenschen. Und wo er in Matthäus 23 mit den Pharisäern abrechnet, erkennt er an, dass sie manche Gebote zwar exakt einhalten, aber die wichtigeren Dinge des Gesetzes vernachlässigen. Also da sehen wir schon eine gewisse Gewichtung, aber trotzdem sagt Jesus hier, dass wer schon eins der geringsten Gebote beiseite stellt, also schon das tadelt er, gering sein wird, jetzt heißt es hier, im Reich Gottes. Und die Folgerung, das ist so ein typischer logischer Schluss in der Antike gewesen, vom Kleinen auf das Große ist dann, wer mehr als eins oder sogar größere Gebote beiseite stellt, der sieht sich dann natürlich noch größeren Konsequenzen darüber, als im Reich Gottes zu den Geringsten zu gehören. Und diese konkrete Konsequenz bleibt unausgesprochen, aber sie ist trotzdem unüberhörbar. Dann geht Jesus von der positiven Seite an das Thema ran und sagt, wer sie aber tut und lehrt, und da sind jetzt alle Gebote im Blick, denn wir wissen ja von seinen anderen Aussagen, es geht ihm nicht nur darum, dass wir die geringsten Gebote einhalten, worin die Pharisäer verhältnismäßig gut waren, und gleich sagt er von ihnen, dass es nicht reicht, was sie machen, sondern die Gebote insgesamt zu halten, wer sie tut und lehrt. Der wird groß heißen im Reich der Himmel. Hier geht es Jesus jetzt nicht darum, dass wir jetzt rangehen und spekulieren über höhere und niedrigere Ränge im Reich Gottes, sondern sein Ziel ist es, einfach wieder dazu aufzurufen, das Gesetz wahrhaft zu erfüllen. Und das, so wie er es hier ausdrückt, führt ins Reich Gottes und zeichnet einen als groß aus. Und dann Vers 20, ich lese weiter. Denn ich sage euch, Wenn nicht eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer bei weitem übertrifft, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Wieder betont, denn ich sage euch, die Gerechtigkeit, von der Jesus hier spricht, ist wieder keine pedantisch oberflächliche Erfüllung des Gesetzes, sondern ein wahres Ausleben der wahren Anforderungen des Gesetzes. Viele Bibeln übersetzen dann hier mit übertreffen oder irgendwie in dem Sinn, dass es eigentlich unnötig konfrontativ übersetzt. Eigentlich steht da sowas wie, wenn nicht eure Gerechtigkeit umfassend ist, mehr als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, dann wird besser deutlich, dass es hier Jesu vorrangiges Ziel ist, nicht den Pharisäern eins überzubraten, sondern zu einem Leben in umfassender Gerechtigkeit aufzurufen. Und das, was Jesus dann aber nachschiebt, mehr als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, muss für die Zuhörer damals schon ein gehöriger Schreck gewesen sein. Denn selbst diese Leute, von denen sie dachten, Mensch, die sind doch richtig gut darin, das Gesetz zu erfüllen, zumindest hatten sie diesen Ruf, und selbst die sind nicht gut genug, das wird aber ganz schön schwer, da ins Reich der Himmel hineinzukommen. Und bisher hat Jesus ja immer nur davon gesprochen, dass man umkehren muss. Und jetzt wird langsam die Frage aktuell, was bedeutet dieses Umkehren denn? Das wird jetzt umso wichtiger. Wie kann man denn in das Reich der Himmel hineinkommen, wenn man so gerecht sein muss, um es zu schaffen? Und diese Unterscheidung, die Jesus aber hier vornimmt von den Pharisäern, die ist aufgrund von deren Tendenz, die man heute als gesetzlich bezeichnen würde, wenn man so ihre Schwerpunkte bei ihren Themen beobachtet, dann war es das Spenden, die religiöse Reinheit und die Einhaltung des Sabbats. Also das Abprüfen konkret messbarer Gebote. Außerdem haben sie die Reinheitsgebote aus dem Alten Testament, die in Bezug auf den Tempelkult gegeben waren, da musste man besonders auf Reinheit achten, dann ausgeweitet auf die gesamte Gesellschaft. Und auch das ist eine typisch gesetzliche Tendenz, die man heute auch beobachten kann. Also man errichtet eigene, strengere Gebote, die dadurch die göttlichen Gebote schützen sollen, damit man gar nicht erst dahin kommt, die wirklich göttlichen Gebote übertreten zu können. Und wieder ein Phänomen, das eigentlich auch heute bekannt ist, ein dritter Schwerpunkt der Pharisäer. Es war ihnen ein Kernanliegen, den Glauben gegen kulturelle Einflüsse, damals aus dem Griechentum, zu bewahren und sich davon abzuschotten. Diese Gerechtigkeit reicht dann scheinbar nicht aus, um da reinzukommen. Diese Gerechtigkeit, die so sehr mit Abgrenzungen beschäftigt ist, mit sichtbaren und messbaren Geboten. Sondern es wird gefordert, eine Gerechtigkeit, die umfassend ist. Eine komplette Erfüllung des Gesetzes. Und da ist jetzt natürlich die Frage, die damals für die Menschen noch kaum zu lösen gewesen sein muss. Soll man es dann nicht direkt alles sein lassen? Das können wir doch eh nicht schaffen, alles umfassend zu erfüllen und zu leben. Ich denke, da haben wir es heute viel einfacher durch das, was danach alles noch passiert ist, wo Jesus stellvertretend für uns gestorben sind, weil wir diese Gerechtigkeit nicht erfüllen können, weil wir ein Opfer brauchen, weil wir einen Stellvertreter brauchen, der diese Gerechtigkeit tatsächlich gelebt hat. Und bei Jesus war es ja so, dass er das Gesetz tatsächlich umfassend eingehalten und nach seinem wahren Sinn erfüllt hat. Aber wir, wenn wir ehrlich sind, kann das für uns der Weg in das Reich Gottes sein, umfassend gerecht zu leben? Ich denke, wenn wir das meinen, dann betrügen wir uns selbst. Ich will nicht in Abrede stellen, dass es Menschen gibt, die verglichen mit anderen Menschen sehr gerecht und vorbildlich leben. Und für uns als Christen sollte es ja das Ziel sein, was Jesus uns hier auch mitgibt, dass auch wir solche sind, die umfassend das Gesetz erfüllen und dadurch solche sind, die Gerechtigkeit haben. Aber können wir wirklich dem Maßstab Gottes entsprechen, der Messlatte, die Gott so hochgelegt hat, nicht weil er sie hochlegen will, sondern weil es in seinem Wesen so ist, dass ja, er keine halben Sachen durchgehen lassen kann? Denken wir dann irgendwie, auch wenn wir vergleichsweise mit anderen Menschen gut sind, dass wir gut genug sein können für Gott? Ich denke, das, was Jesus hier vorbereitet an umfassender Gerechtigkeit, was er fordert, das wird nicht einfach aufgehoben, es ist nicht einfach bedeutungslos. Wir sollen danach streben, gerecht zu sein. Aber er bereitet hier vor, die Einsicht von uns Menschen, das schaffen wir nicht. Und bereitet dadurch vor, dass wir anfangen nachzudenken, Mensch, wir brauchen irgendeine Lösung und diese Lösung finden wir später durch seinen Kreuzestod. Wir haben bisher, und ich komme jetzt zum zweiten Teil der Predigt, gesehen, dass Jesus nicht die Auflösung des Gesetzes gelehrt hat, sondern wie die Propheten zur wahrhaften Erfüllung aufgerufen hat. Und auch seine Jünger, die alle einen jüdischen Hintergrund hatten, blieben dem Gesetz treu. Das haben wir auch schon bei Stephanus gesehen, von dem nur die falschen Zeugen behauptet haben, dass er gegen das Gesetz reden würde. Und wir sehen das auch deutlich bei Petrus, der sich selbst der Stimme Gottes gegenüber verweigert, Speisen zu sich zu nehmen, die nach jüdischem Gesetz unrein sind. Da sehen wir einfach, wie tief das verwurzelt war und was wir so leicht vergessen, weil wir diesen Hintergrund nicht hatten, wie selbstverständlich es für die frühen Christen jüdischen Hintergrundes war, das Gesetz zu erfüllen. Zur Einordnung unserer Stelle aus Matthäus 5 wollen wir uns jetzt noch einige weitere Schlüsselstellen aus dem Neuen Testament ansehen, die wichtige Aussagen zum Umgang mit dem Alten Testament machen. Und wir werden so ein bisschen eine Pendelbewegung gleich feststellen. Bitte, wenn ihr jetzt bisher sagt, ja, das ist extrem in der einen Seite, was du gesagt hast, ja, okay, ihr könnt mir nachweisen, dass das nicht in dem Text so steht, dann bin ich bereit. Deswegen habe ich den Text so weitergegeben, wie es steht. Aber wir werden so eine Pendelbewegung sehen zu Texten, wo wir denken, Mensch, das ist jetzt aber extrem in der anderen Richtung. Und dann wollen wir uns dann bemühen, diese Texte zusammenbringen und das Gesamtbild herauszuarbeiten und dann uns anzuschauen, okay, wenn wir jetzt konkret das Alte Testament lesen, wie gehen wir dann mit diesen Texten um und wie können wir sie so auslegen, dass wir sie richtig auslegen und dadurch auch wirklich geistlich davon profitieren können. So, das Pendel schlägt erstmal ganz extrem in die andere Richtung aus. Ich gehe einfach chronologisch vor, ich habe es jetzt nicht systematisch sortiert, wie könnte man die schön aufreihen, sondern so in der Reihenfolge, wie die Texte geschrieben wurden, führe ich sie hier auf. Oder wie die Ereignisse passiert sind. So, dann ist jetzt als erstes Apostelgeschichte 15, 28 dran. Und hier ist der Hintergrund, dass das Evangelium mittlerweile auch Menschen gepredigt worden ist, die keine Juden sind, sondern Heiden. Und als sich die Heiden bekehrt haben, waren einige der Christen der Meinung, dass diese Neubekehrten jetzt auch darauf verpflichtet werden müssen, das Gesetz einzuhalten und zum Beispiel ganz konkret, dass sie sich auch beschneiden lassen. Und das hat dann für Unruhe und Verunsicherung gesorgt. Und so haben sich die Apostel und die Ältesten getroffen, um dieses Thema zu besprechen. Und das war eine relativ intensive Diskussion, wie Lukas so durchblicken lässt, der das schildert. Und nach einer intensiven Diskussion, und das ist doch ermutigend, kommen sie dann doch zu einem einstimmigen Ergebnis. Also sie haben es geschafft, dass am Ende alle an Bord waren und dann haben sie Folgendes formuliert. Apostelgeschichte 15, 28. Es hat dem Heiligen Geist und uns gut geschienen, keine größere Last auf euch zu legen, als diese notwendigen Stücke. Euch zu enthalten von Götzenopfern und von Blut und von Ersticktem und von Unzucht. Wenn ihr euch davor bewahrt, so werdet ihr wohl tun. Also diese vier Punkte, die solltet ihr einhalten. Das ist wichtig, aber sonst wollen wir euch keine größere Last auflegen. So, weisere Bibellehrer als ich, wie zum Beispiel Roger Libby, weisen jetzt hier darauf hin, dass diese Vorschriften, sich zu enthalten von Götzenopfer, von Blut, von Erstickten und von Unzucht, auch schon vor dem Gesetz Moses gültig waren. Und während der Mosebund ein Bund war, den Gott speziell mit Israel abgeschlossen hat, stammen diese Vorschriften, die wir jetzt hier in Apostelgeschichte 15 finden, schon aus dem Noah-Bund, der nicht nur viel älter war als der Mosebund, sondern der auch zwischen Gott und der gesamten Menschheit geschlossen wurde. Und es gibt auch heute noch jüdische Prediger, die das so den Heiden verkündigen: Ja, für euch, ihr müsst den Sinai-Bund nicht einhalten, aber ihr müsst den Noah-Bund einhalten und dann werdet auch ihr eine Zukunft im Reich Gottes haben, weil dieser Bund eben älter ist und weil er mit der gesamten Menschheit abgeschlossen wurde. Wenn wir jetzt Apostelgeschichte 15 isoliert betrachten, als gäbe es nur diese Stelle, die uns irgendwas sagt zum Umgang mit dem Alten Testament, dann ist das zweifelsohne die Stelle, die in ihren Auswirkungen am weitesten von Matthäus 5 weg ist. Und diese starke Differenz zwischen der Gültigkeit aller Gebote einerseits und gerade mal vier Vorschriften andererseits lässt sich jetzt vorläufig erstmal nur dadurch lösen, dass wir sagen, in Matthäus 5 geht es um Juden, in Apostelgeschichte 15 geht es um Heiden. Es ist aber noch nicht das letzte Wort. Also wir gehen weiter. Die nächste Stelle ist Galater 3, ab Vers 22. Galater 3, ab Vers 22. Aber die Schrift hat alles unter die Sünde eingeschlossen, damit die Verheißung aus Glauben an Jesus Christus den Glaubenden gegeben werde. Bevor aber der Glaube kam, wurden wir unter dem Gesetz verwahrt, eingeschlossen auf den Glauben hin, der offenbart werden sollte. Also ist das Gesetz unser Zuchtmeister auf Christus hingeworden, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter einem Zuchtmeister, denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben in Christus Jesus. Das ist ein Text, der vielleicht nicht so ganz leicht zu verstehen ist, wenn man ihn erstmal liest. Und ich kann ihn jetzt auch nicht komplett auslegen, weil wir sonst ziemlich lange hier sind. Aber wir wollen doch hier ein wichtiges Prinzip in Bezug auf das Gesetz mitnehmen. Hier ist es übersetzt, ich weiß nicht, vielleicht ist es bei euch schöner, mit einem alten Begriff, der auch unnötig streng ist, nämlich Zuchtmeister. Wenn man einen moderneren Begriff nehmen würde, könnte man auch sagen, ein Erzieher, ein Pädagoge. Und durch, was dadurch ausgesagt ist, eben, dass Gott durch das Gesetz sein Volk auf konkrete, bildhafte und anschauliche Weise auf geistliche Prinzipien vorbereitet, die eben nicht konkret, bildhaft oder anschaulich sind. Aber diese ganz sichtbaren Dinge aus dem Gesetz, die bereiten eben vor auf geistliche Prinzipien. Mehr dazu kann man im Hebräerbrief nachlesen. Und wir finden hier auch ein zweites wichtiges Prinzip, dass das Gesetz dazu diente, uns auf das Problem der Sünde hinzuweisen. Auch wenn Jesus umfassende Gerechtigkeit fordert, muss einem Menschen eigentlich klar werden, dass er keine umfassende Gerechtigkeit hat. Und so bewirkt die Beschäftigung mit dem Gesetz Gottes eben die Einsicht, dass man Gottes Gebote nicht komplett einhalten kann und auf diese Weise gerettet werden kann. Und so macht uns die Beschäftigung mit dem Gesetz eben bewusst, dass wir Errettung brauchen, und diese Errettung gibt es durch den Glauben an Jesus Christus, und so bereitet das Gesetz das Evangelium vor. Wir biegen langsam in der Einordnung auf die Zielgerade ein und werden ein Stück weit konkreter mit noch zwei Stellen. Zuerst Kolosser 2, Verse 16 und 17. Kolosser 2, 16 und 17. So richte euch nun niemand wegen Speise oder Trank oder betreffs eines Festes oder Neumondes oder Sabbats, die ein Schatten der künftigen Dinge sind, der Körper selbst aber ist des Christus. Hier ist die Rede von einem Schatten der künftigen Dinge. Vielleicht kommt uns das ein bisschen bekannt vor von dem, was wir gerade schon gesehen haben. Auch hier taucht das Prinzip wieder auf, dass das Gesetz eine vorbereitende Funktion hat, dass es quasi ein Abbild ist, das aber nicht die Sache an sich ist, also ein Schatten, der auf den eigentlichen Körper verweist, und dieser Körper ist Christus. Also so eine Kontinuität. Wir sehen wieder, das Gesetz hat eine vorbereitende Funktion. Ja, den Sabbat lasse ich jetzt hier mal aus der ganzen Besprechung, weil Jesus an anderen Stellen noch viel dazu zu sagen hat und auch ganz konkret. Wir konzentrieren uns jetzt mal auf die anderen Dinge, die hier genannt sind. Und zwar sehen wir dann hier, dass Gebote zu Speisen und Getränke in dieser Form, also als Gebote, als Vorschriften, nicht mehr aktuell sind. Wie ist es zu verstehen? Diese Gebote gehören zu den Elementen dieser Welt, wie Paulus sie kurz davor nennt. Sie hatten eine vorbereitende Funktion. Sie zeigen geistliche Prinzipien auf, aber sind dem Gläubigen nicht als wörtliche Gebote gegeben. Im Prinzip auf Speisen hat Jesus das übrigens auch schon selbst deutlich gemacht und gesagt, dass nicht das, was in unseren Mund hineingeht, uns unrein macht, sondern das, was aus unserem Munde hinausgeht oder rauskommt. Sprich, nicht das, was wir essen, macht uns unrein, sondern das, was wir sagen, macht uns unrein und ist ein Problem vor Gott. Und auch Petrus hat ja in seiner Vision schon gelernt, dass diese Unterscheidung zwischen körperlich reinen und körperlich unreinen Dingen überholt ist. Und da gibt es noch einen weiteren Teil der Gebote aus dem Alten Testament, der heute so als Gebote keine wörtliche Relevanz mehr für uns hat, nämlich sind das alle Gebote, in denen es um Opfer geht. Diese Vorschriften haben alle ja wieder vorbereitende Funktion. Und auf was bereiten sie uns denn vor? Sie bereiten uns vor auf das Opfer Jesu Christi am Kreuz, der sich, wie wir im Hebräerbrief in aller Deutlichkeit lesen, ein für alle Mal geopfert hat. Und jedes weitere Opfer ist dann nicht nur unnötig, sondern es ist auch anmaßend, wenn man meint, zum Opfer Christi etwas hinzuzufügen. So, aber mit dem bisher Gesagten werden wir vielem, was das Neue Testament über das Alte Testament sagt und wie es mit dem Alten Testament umgeht, immer noch nicht gerecht. Deswegen die nächste Stelle, Römer 15, Vers 4. Und das ist soll man ja eigentlich vielleicht nicht haben, aber es ist so zu dem Thema eigentlich meine liebste Stelle. Römer 15, Vers 4. Die anderen sind auch alle nötig, dass wir so das Gesamtbild bekommen, aber das fasst es dann ganz gut zusammen und hilft uns auch, den richtigen Ausblick zu nehmen. Ich lese die Stelle. Denn alles, was früher geschrieben ist und vom Zusammenhang ist ganz deutlich, dass die Aussagen im Alten Testament gemeint sind, also alles, was früher geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Wenn man sich nämlich die Stellen, die ich davor vorgelesen habe, also alles, was ich nach Matthäus 5 gelesen habe, nimmt und unausgewogen versteht, dann kann man dahin kommen, dass man jetzt vielleicht nicht buchstäblich, aber doch im Kopf wie mit einer Schere an das Alte Testament herangeht. Naja gut, das hat mir nichts mehr zu sagen und das hat mir auch nichts mehr zu sagen. Das kann ich alles ignorieren und wenn ich konsequent wäre, würde ich es tatsächlich mit der Schere dann rausschneiden. Aber das hier, Römer 15, Vers 4, das schreibt der gleiche Paulus, von dem diese Stellen sind, die wir bisher gesehen haben. Hier sagt er ganz anders vielleicht, als das, was wir vorher gesehen haben, dass alles zu unserer Belehrung geschrieben ist. Und natürlich ist es nicht anders, sondern sorgt nur für Ausgewogenheit und dafür, dass wir die anderen Stellen nicht missverstehen. Und das, was Paulus hier sagt, dass alles zu unserer Belehrung geschrieben ist, das wird auch dem gerecht, was wir durchweg im ganzen Testament sehen. Überall werden ganz selbstverständlich Stellen aus dem Alten Testament genommen und als Beweise und als Belege und als Wille Gottes genommen und vorausgesetzt und darauf aufgebaut. So, jetzt wie bringen wir es zusammen? Selbst diejenigen Stellen, die als Gebote einen hinführenden Zweck haben, also wo das Neue Testament das deutlich macht, ihr sollt die nicht mehr als Vorschriften verstehen. Selbst aus diesen Geboten müssen wir ja dann eigentlich noch was lernen können, wenn Paulus sagt, alles, was früher geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben. Also sprich, auch aus Geboten zu Opfern, Reinheit, Unreinheit von Dingen, müssen wir was lernen. Also wir sollen sie nicht mit der Schere rausschneiden. Und wie viel mehr gilt das für die Stellen, die Gottes moralisches Urteil wiedergeben oder uns Werte geben dafür, wie Gott unseren Charakter haben will oder wie er möchte, dass wir mit anderen Menschen umgehen. Gott drückt in diesen Geboten seinen Willen aus. Und es ist auch nicht ersichtlich in diesen Geboten, wo es um Moral, um den zwischenmenschlichen Umgang oder um unseren Charakter geht, dass das irgendwie nur zeitweise anzuwenden ist, dass das irgendwie eine hinführende Bedeutung hat. Da ist nichts davon erkenntlich. Da so ein Prinzip finden wir im Neuen Testament nicht. Denn Gott hat ja in diesen Geboten seinen Willen ausgedrückt. Und wie sollte er denn seinen Willen ändern? Und weil diese Gebote eben auch nicht nur hinführend sind und so ja, nur so eine Hilfsfunktion ist und der Wille Gottes sich nicht ändert, ist ganz klar, dass diese Gebote auch heute noch direkt Gottes Willen ausdrücken, was Moral, was Charakter und was zwischenmenschliche Beziehungen angeht. Und das ist dann auch kein Wunder, dass in Bezug auf diese Punkte, also Moral, Charakter, zwischenmenschliche Beziehungen, kein Unterschied zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament besteht. Die Werte und die Moral von beiden Testamenten sind gleich. Und in Konflikte kommt man eigentlich nur, wenn man eben nicht so wie Jesus an das Alte Testament herangeht, sondern irgendwie nur oberflächlich es liest, auf einer oberflächlichen Ebene bleibt und nicht nach dem wahren Sinn und nach einer Erfüllung von Herzen fragt. So, unser Ausgangstext war Matthäus 5. Und wie stark hat Jesus da betont, dass Gottes Gebote unauflöslich sind. Das sollte uns eine sehr ernste Warnung sein, dass wir nicht locker mit Gottes Geboten umgehen können. Wir dürfen nicht nach Ausreden suchen wie, ja, das steht ja nur im Alten Testament. Das ist einfach Unsinn irgendwie. Oder keine Ahnung, ja, das Gebot ist ja nicht so wichtig, keine Ahnung. Das entspricht nicht dem, was Jesus uns mitgibt. Sondern der richtige Umgang ist eben, diese Gebote erstmal richtig einzuordnen. Ja, natürlich, das Opfergebot, ja, das praktiziere ich buchstäblich nicht. Aber ich sage nicht einfach ja, weil ich keinen Bock habe, nach Jerusalem zu gehen und der Tempel steht ja auch nicht mehr, das wird schwierig. Nein, ich mache das deswegen nicht, weil ich weiß, diese Vorschrift, die führt hin, die bereitet vor Jesu Opfer und deswegen kann ich das jetzt so nicht in dieser wörtlichen Form praktizieren, sondern die Vorschrift lässt mich darüber nachdenken, über das Opfer Jesu und führt mich so zum Kern unseres Glaubens hin. Also wir ordnen die Gebote erst sauber ein. Und dann setzen wir sie ganz selbstverständlich auch um, weil sie unauflöslich sind und den Willen Gottes widerspiegeln. So, wenn wir jetzt so einen Reinheitstext vor uns haben, Levitikus ist, also 3. Mose ist wahrscheinlich das Buch, das jetzt einigen so einfällt. Und dann steht ganz viel, ja, wenn du so einen Ausfluss hast, ist schlecht, dann kannst du nicht am Tempelgottesdienst teilnehmen, beziehungsweise nicht zur Stiftshütte gehen. Wenn du so eine Wucherung hast, ist schlecht, wenn du so eine Wucherung hast, ist okay, dann kannst du hingehen. Du musst dich dann und dann waschen und so weiter und so fort. Ja, was machen wir damit? Also ich vermute nicht, dass wir dann sagen, ja okay, wenn ich diesen und diesen Ausfluss habe, dann kann ich halt nicht zum Gottesdienst kommen oder so. Dann würde manches hier anders aussehen. Ich will es jetzt nicht vertiefen. Bei diesen Texten, wo wir gesehen haben, die bereiten uns vor, die sind ein Schatten der künftigen Dinge. Da bringt es überhaupt nichts, wenn wir auf der buchstäblichen Ebene bleiben, wenn wir solche Texte lesen. Dann bleibt unser Lesen einfach fruchtleer. Aber diese Gebote bringen uns dann hoffentlich dazu, oder das wäre der richtige Umgang, die bringen uns bei, schau mal, im ganzen Alten Testament, was Gott seinem Volk deutlich gemacht hat. Es gibt Personen, die sind für die Gemeinschaft mit Gott annehmbar und es gibt solche, die sind für die Gemeinschaft mit Gott nicht annehmbar. Wie ist es heute? Gibt es heute etwas anderes, was uns rein oder unrein macht als das Blut Jesu? Spielen Ausflüsse oder Wucherungen eine Rolle? Nein, es ist das Blut Jesu, das uns rein macht. Ein für alle Mal. Und wenn wir durch dieses Blut nicht gereinigt sind, sind wir unrein für die Gemeinschaft mit Gott. Und so lasst uns diese Texte so lesen, dass wir einfach dankbar sind, dass Jesus uns vor Gott rein und annehmbar macht und dass der Vater uns als Reine annimmt. Dann haben wir Texte über Opfer und über den Tempel. Da hatten selbst schon die Juden in der Zerstreuung, also in Babylon, Ägypten, Kleinasien und Griechenland, wenn sie ehrlich waren, Schwierigkeiten, diese Gebote einzuhalten. Sprich, sie konnten diese Gebote einfach nicht einhalten. Und spätestens seit der Zerstörung des Tempels, 70 nach Christus, das sind ja mittlerweile fast 2000 Jahre her, können diese Gebote gar nicht mehr eingehalten werden. Selbst wenn ich es wollte, es geht einfach nicht. Selbst wenn ich der strengste Jude in meiner Überzeugung bin, geht einfach nicht. Wenn es voll wäre, wäre es nicht passiert. Jetzt ist die Frage, ist das schlimm, dass diese Gebote, die Gott doch gegeben hat, nicht mehr erfüllt werden können? Oder ist das vielleicht ein Fingerzeig der Vorsehung Gottes? Wenn Gott die Opfer heute so wichtig wären, wie er es im Alten Testament deutlich macht. Wie konnte es ihm dann passieren, dass sein Tempel kaputt gegangen ist und dass er jetzt so lange warten muss, bis endlich wieder Opfer gebracht werden können? Ja, er kommt darüber hinweg, weil er in Jesus ein für alle Mal gültiges Opfer angenommen hat, dem nichts mehr hinzugefügt werden kann und auch nichts hinzugefügt werden darf. Und lasst uns aus diesen Texten lernen, was die Heiligkeit Gottes alles von uns erfordert. Wenn wir das so lesen, was da alles für Anforderungen an uns gegeben sind und dann einfach dankbar staunen, dass diese Heiligkeit Gottes durch Jesus Genüge getan ist. Und wenn wir vom Tempel lesen, lasst uns auch lernen, dem Heiligen Geist, der in uns wohnt, ein würdiger Tempel zu sein. Dann noch die Texte, die Moral und zwischenmenschliches Zusammenleben betreffen. Auch hier gilt mit Sinn und Verstand anwenden. Es gibt zum Beispiel ein Gebot, wenn du ein neues Haus baust, also vielleicht gab es auch so einen Bestandsschutz für alte Häuser, bei denen man das nicht beachten muss. Das heißt auf jeden Fall, wenn du ein neues Haus baust, dann musst du einen Zaun auf deinem Dach bauen. Jetzt weiß ich nicht, könnte ich rumgehen in der Gemeinde? Ich habe ja noch nie ein Haus gebaut, aber diejenigen, die ein Haus gebaut haben und hier Abmahnungen verteilen, ja, das ist doch ein Gebot, das ist nicht irgendwie ein Opfergebot, da geht es nicht um Reinheit und Unreinheit, sondern da geht es um Sicherheit im menschlichen Zusammenleben. Warum erfüllt er denn dieses Gebot nicht? Na, und die Sache ist folgende, das Dach war damals Nutzfläche. Da hat man entweder Sachen gelagert oder hat sogar Zeit verbracht. Und deswegen sollte eben das Dach, von dem man ja dann leicht abstürzen kann, eben durch einen Zaun geschützt sein, dass man nicht runterfällt. Es war ein Flachdach, genau. Deswegen macht das vielleicht nicht so viel Sinn, dass auf die heutige Bauweise direkt anzuwenden, sondern sie eher Gedanken darüber machen, okay, Gott scheint es nicht egal sein, so Sicherheitsvorschriften im Bau zu beachten. Deswegen sollte ich die auch umsetzen und mir Gedanken machen, dass ich die auch erfülle, diese Sicherheitsvorschriften. Also mit Sinn und Verstand einfach auslegen und anwenden. Es ist oft so, dass die Situation, die da beschrieben ist, ganz anders ist als unsere Lebenssituation. Aber es ist dann auch oft, wenn man sich so ein bisschen Gedanken macht, was will das Gebot denn, doch nicht so schwer zu erkennen, was Gott da eigentlich will und dann auch auf Lebensbereiche zu kommen, wo das praktische Relevanz hat und wo wir dann auch diesen Geboten Gottes Folge leisten. Und das funktioniert eben, wenn es uns nicht darum geht, diese Gebote oberflächlich zu erfüllen, sondern den Sinn, den Gott dabei gegeben hat, von Herzen zu erfüllen. So, ich komme zum Schluss. Liebe Geschwister, viele Gebote im Alten Testament hatten den Zweck, auf Jesus hinzuweisen. Bei diesen Geboten bringt es nichts, wenn wir auf der buchstäblichen Ebene hängen bleiben, sondern wir sollen genau das machen. Wir sollen uns auf Jesus hinweisen lassen und daraus lernen. Viele andere Gebote spiegeln den unveränderlichen Willen Gottes wider. Und lasst uns diese Gebote nicht ignorieren, sondern nach dem Willen Gottes leben. Lasst uns aber auch hier nicht oberflächlich werden, das war ja Jesu Anliegen, sondern von Herzen den Sinn der Gebote erfüllen. Lasst uns aufstehen und noch gemeinsam beten. Ja, danke, Herr, dass du uns auch in Fragen, die vielleicht ein bisschen schwierig sind oder wo es unterschiedliche Meinungen gibt, durch dein Wort doch genug Anweisungen gibst, wenn wir die sorgfältig zusammenfügen, dass wir deinen Willen erkennen können, Herr. Und wir sehen ganz deutlich, dass der erste Teil unserer Bibel nichts ist, was wir abtun können, sondern was, wo wir umfassend daraus lernen können und sollen, Herr. Bitte hilf uns einfach, darin zu wachsen, dass wir ja die Stellen nicht einfach überspringen oder auslassen, sondern dass wir sie lesen und dann auch mit den Werkzeugen, die du uns an die Hand gegeben hast, richtig einordnen und dann auch ausleben. Amen.